So heute betrachten wir die Stelle, wo alles gut ausgeht. Wir wussten, dass es kommt. Wir konnten schon lesen und wir wussten, was danach passiert. Aber lass uns nicht vergessen, in dem Moment, wo das alles passiert ist, wo diese Kämpfe begonnen haben, haben die Leute, die gekämpft haben damals, Gideon und die 300 Männer, sie haben sich ganz und voll und ganz auf den Herrn verlassen. Sie hatten nicht Kapitel 7, das sie lesen konnten. Naja, ich weiß eh, was kommt. Hast du es auch gelesen? Ja, okay, machen wir das. Wir wissen das jetzt, aber für die damaligen Gläubigen war das ein Glaubensschritt. Gideon, der unscheinbare Held. Heute betrachten wir die Verse 9 bis 22 und sehen, wie der Herr nicht nur den Sieg gibt, sondern auch aus eigener Initiative Gideon noch einmal stärkt und ermutigt. Gideon fragt nicht mal danach, sagt nicht, okay Herr, jetzt hast du mir 300 Leute übrig gelassen, wirklich? Aber Gott weiß ganz genau, was in seinem Herzen ist und Gott sagt, du, ich habe einen Plan, ich habe alles im Griff. Es ist so ermutigend zu sehen, wie gnädig und barmherzig unser Herr ist. Gideon ist ein unscheinbarer Held, aber ich weiß jetzt nicht, was da gerade los ist. Genau, vielleicht ist das besser. Ja. Er ist ein unscheinbarer Held, aber er ist genau der richtige Mann für diese Aufgabe. Weil durch Gideon hat Gott wunderbar gewirkt. So, was haben wir bis jetzt betrachtet? Wir haben immer wieder in unseren Stellen gesehen, wie Gott wirkt. Er wirkt durch uns Menschen in und durch uns. Das sind zeitlose Prinzipien. Und die Stelle heute, auch wenn wir von Schofarhörner und Krüge und Fackeln und Kämpfe und so reden, das ist nicht unsere zeitlose Wahrheit, das wir dann heute anwenden. Okay, wenn irgendeiner von euch diese kommende Woche im ersten Bezirk hineingeht, nimmt sein Schofarhorn mit und ein Krug mit Feuer drin und dann stehst dort und sagst, Schwert von Gott und von Jesus und von Gideon oder so, da haben wir das völlig falsch verstanden. Okay? Aber es gibt andere zeitlose Prinzipien, wo wir den Charakter Gottes, das Wirken Gottes, die Treue Gottes wunderbar sehen und anwenden können für unsere Herausforderungen, die wir heute erleben. Das sind tatsächlich zeitlose Prinzipien. Wie wir schon gesehen haben öfters, Israel ist verarmt, verwirrt und verzweifelt. Sie sind von Gott weggegangen. Sie haben Götzen angebetet. Sie haben auch eben endlich den Gott Israels angerufen im Gebet und um Hilfe gebeten. Gott hat dann Gideon, Jesus hat Gideon erwählt. Gideon ist ein tapferer Held und er sagt, Gideon, du sollst ins Kampf ziehen und du wirst den Sieg erringen. Und Gideon wurde dann aber auch gleich am Anfang erprobt, sein Glaube. Er kann nicht ein geteiltes Herz haben, er kann nicht sowohl Baal anbeten und Yahweh. Er muss in seiner eigenen Familie beginnen. Er muss den Altar zu Baal niederreißen. Und er, wie ihr wisst, das war eine lebensgefährliche Sache. Und er wusste auch nicht, als er das runtergezogen hat, was dann daraus wird. Nur er hat Gott sein volles Vertrauen geschenkt und war gehorsam. Gott hat dann dafür gesorgt, dass sogar in dieser Situation aus unerwarteten Quellen die Rettung kam für Gideon. Und zwar sein Vater, der Priester von Baal war, hat gesagt, nein, Baal soll für sich selbst kämpfen. Lasst Gideon in Ruhe. Dadurch hat Gideon jetzt einen Namen bekommen und er ist dann bereit, auch tatsächlich zu kämpfen, den Herrn zu folgen. Er tut das, was der Herr sagt und bittet aber auch dann um eine Bestätigung. Da sehen wir, wie Gott so gnädig und barmherzig ist und gibt uns das, was wir brauchen, genau zu dem Moment, wo wir es brauchen. Das werden wir heute auch noch einmal sehen. Damals hat er es darum gebeten, Gott hat ihm geantwortet und auch seine Gnade gezeigt. Und dann letzte Woche haben wir gesehen, dass nachdem Gott diese Bestätigung gegeben hat, sagte Gott zu Gideon, das Volk ist zu zahlreich. Es sind zu viele. Obwohl es 1:4 war gegen Midian damals, sagte Gott trotzdem zu viel. Und er hat es dann reduziert. Er hat es so sehr reduziert, dass es jetzt 1 zu 450 Mann war. Also eigentlich eine ganz gute Situation für Israel, oder? Menschlich betrachtet, wirklich schlecht. Also ein Mann gegen 450 hat so gut wie keine Chance, menschlich betrachtet. Aber sobald Gott auf deiner Seite ist, bist du schon sofort in der Mehrheit. Du bist in der Mehrheit, du hast mehr als 135.000 Mann, wenn du einen Mann hast. Gott hat jetzt Gideon in eine Situation hineingebracht und die Männer, die Krieger Israels, dass am Ende sie selbst absolut keine Chance gehabt hätten, um zu sagen, das haben wir selbst gemacht. Sie mussten zugeben, Gott hat für Israel gekämpft. Und heute werden wir das auch sehen, wie genial und wie toll das war, wie Gott alles schon eigentlich getan hat, damit sie kämpfen konnten. Alles, was sie brauchten, waren eben diese Schofarhörner, ein paar Krüge und dann auch eben, wir sehen heute Fackeln. Diese Dinge waren tatsächliche Waffen. Sie waren wesentlich für den Sieg, aber unscheinbar, oder? Du denkst, aha, wozu brauche ich das? Was wird das dann tatsächlich bewirken? So, Erfolg ist nicht Gott plus irgendwas. Erfolg ist wirklich nur Yahweh. Ist Gott auf unserer Seite. Wenn Gott auf unserer Seite ist, wenn wir ihm dienen, wenn wir ihm wirklich folgen, dann werden wir auch die Ziele erreichen, die er für uns hat. Und das ist eigentlich unser Fokus, nicht? Ich will meine Ziele erreichen. Und wenn ich nicht bekomme, was ich will, dann habe ich keinen Erfolg. Weißt du, das geht dann sehr, das ist eigentlich im Begriff von Sünde. Ich gehe meinen Weg. Den Weg, den wir einschlagen wollen, ist der Weg, den Gott für uns hat. Dann haben wir Erfolg, die auch in der Ewigkeit dann was zählt. Alles andere ist vergänglich. Die ältere Geschwister, die hier sind oder in der Live-Übertragung, die können erzählen, wie schnell das Leben vorbei ist. Und rückblickend, was tatsächlich Bedeutung hat. Wie wir am Mittwochabend gesehen haben, Liebe ist eigentlich im Mittelpunkt von allem, was tatsächlich Bedeutung hat. Nicht weltliche Liebe, sondern biblische Liebe. Eine Liebe, die sich selbst verleugnet für anderen. Eine Liebe, die bereit ist, andere Menschen zu dienen. Eine Liebe, die Christus im Mittelpunkt hat. Wir sehen hier Menschen, die bereit sind, Gott zu folgen, koste es, was es will. Und ich möchte auch heute sagen, wenn wir zurückhalten in unserer Hingabe für den Herrn, wenn wir sagen, Herr, ich bin bereit, dir nachzufolgen, aber hier ist der Limit. Bis zu diesem Zeitpunkt. Diesen Bereich darfst du nicht anfassen, aber alles andere gebe ich dir gerne. Wenn wir so handeln, dann werden wir nie das erreichen, was der Herr in unserem Leben tun möchte. Niemals. Die Krieger damals, die 300 plus Gideon, sie sind ins Kampf gezogen und sie wussten nicht, ob sie lebend zurückkommen. Sie wussten nur, dass Gott versprochen hat, ich werde für euch kämpfen, ihr werdet siegen. Trotzdem gingen sie ins Kampf im Vertrauen auf den Herrn. Und der Herr hat den Sieg auch gegeben. Liebe Geschwister, vielleicht gibt es etwas in deinem Leben auch heute, wo du dich so fühlst. Ich bin eine Person gegen 450 Mann. Wie soll ich jemals bestehen? Vielleicht ist es eine gesundheitliche Herausforderung. Vielleicht ist es eine Herausforderung in der Arbeit oder in einer Beziehung. Oder vielleicht ist es was ganz anderes. Vielleicht bist du Schüler oder Student und du hast eine Prüfung. Und die Prüfung ist echt unglaublich schwer. Und du denkst, das schaffe ich nicht. Wie werde ich das jemals schaffen? Tatsache ist, wenn du im Willen Gottes bist und dich auf den Herrn verlässt, wenn du ihm folgst, wird er dein Leben und deine Schritte lenken. Und wenn du dann zurückblickst in der Zukunft, wirst du seine Treue erkennen. Wir lesen Kapitel 7. Sie mussten vertrauen und marschieren. Wir lesen aber nicht in unserem Leben, was nächstes Jahr, übernächstes Jahr, überhaupt was morgen passieren wird. Aber wer weiß, was das ist? Der Herr selbst. Und er geht mit. So lasst uns heute überall erstmals überlegen, was können wir aus dieser Situation lernen? Warum brauchen wir das? Wir sind schwach und unsicher, auch wenn Gott seinen Willen deutlich gemacht hat. Wenn wir auf die Umstände schauen, sind wir immer wieder zu versucht, schwach und unsicher zu sein. In dieser Stelle sehen wir, wie gnädig der Herr ist, weil der Herr weiß, dass das der Fall ist. Er weiß, dass Gideon Staub ist, dass er mit Angst zu tun hat. Aber Gideon fragt nicht mal nach und sagt nicht, Herr, bitte, gib mir noch mal eine Bestätigung. Lesen wir jetzt ab Vers 9 in Richter Kapitel 7. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu ihm, steh auf und geh ins Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Das ist schön. Aber schau, was er dann sagt. Fürchtest du dich, aber hinabzuziehen, so lass deinen Burschen Pura mit dir ins Lager hinuntersteigen. Du musst nicht alleine gehen, nimm Pura mit. Ich gehe davon aus, dass Pura sehr gerne mitgegangen ist. Also, oh, okay, dorthin? Okay, ja, gerne, gehen wir hin. Wo wollen wir hingehen? So, er nimmt seinen Burschen mit und dann sagt er, Vers 11, damit du hörst, was sie reden, dann werden deine Hände erstarken, dass du gegen das Lager hinabziehen wirst. Da stieg Gideon mit seinem Burschen Pura hinunter bis zu den äußersten Vorposten, die zum Lager gehörten. Gott bietet diese Ermutigung an. Gott sagt das zu Gideon. Gott weiß, was im Herzen von Gideon ist. Er weiß alles. Und es ist sein Wunsch und seine Freude, dass wir in unserem Herzen Frieden auch haben in unserem Lebensweg, unser Glaubensweg mit ihm. Er will, dass wir das haben, was wir brauchen, und hat uns alles gegeben. Genauso war es auch bei Gideon. So, unser Fokus heute, unser Fazit. Gott stärkt seinen treuen Dienern und führt ihn, treuen Diener, und führt ihn zum versprochenen Erfolg. Das ist, was Gott tut. Nur pass auf. Alles dreht sich hier darum, was ist Erfolg? Es gibt Irrlehren, die sagen, Erfolg ist reich, gesund und ohne Probleme. Das ist nicht Erfolg. Erfolg schaut anders aus. Erfolg ist Treue. Erfolg ist Jesus ehren. Das ist Erfolg. Und wenn das unser Ziel ist, Christus ähnlich zu sein, Jesus zu ehren, Jesus treu nachzufolgen, und wir erleben Herausforderungen, mach dir keine Sorgen, lass dich nicht beängstigen. Die Gnade Gottes ist genug. Er weiß ganz genau, was auf dich und auf mich zukommt, und er gibt uns das, was wir brauchen, damit wir seinen Erfolg erleben können. Das ist dann himmlisches Denken, nicht irdisches Denken. Das schaut ganz anders aus als die weltliche Betrachtung von Erfolg. So, als erstes, Gott stärkt die Hand seines Dieners Gideon. Gott gibt uns, was wir brauchen, um stark zu sein. Gideon steht jetzt mit 300 Mann gegenüber von 135.000, wie gesagt, 1 zu 450. In seinem Herzen spürt er nicht nur für sich selbst, sondern auch für diese 300 Mann, wie gravierend diese Situation ist. Was die Auswirkungen der Situation sein könnten, würden Dinge schieflaufen. Und das ist auch etwas, das gut ist. Man soll verstehen, wie gravierend Dinge im Leben sind. Man soll nicht glauben, das ist ja eh alles wurscht. So wie wir gestern in unserem Bibelseminar betrachtet haben. Da wir in einem Kampf stehen und einen echten geistlichen Feind haben, der uns zerstören will, nehmen wir unsere Verantwortung wirklich ernst. Wir verstehen, dass wir eine Rolle zu spielen haben in diesen geistlichen Auseinandersetzungen. Der Herr hat aber schon gesagt, dass Gideon siegen wird. Schau Vers 14 in Kapitel 6 an. Was steht da? Da steht, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Oder in Vers 16, der Herr sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Boah, das sind ja starke Versprechungen. Das sind ja wirklich sehr, sehr starke Versprechungen. Und Gideon versteht das, er kann sich daran erinnern, aber jetzt steht er davor, anzugreifen mit 300 Mann. Und Gott sagt, schau, ich gebe dir mein Wort, ich rede noch einmal mit dir und ich tröste dich. Er sagt, fürchtest du dich hinabzugehen, Vers 10. Gideon, ich weiß, in deinem Herzen sind diese Ängste vorhanden, aber versteh etwas. Ich bin für dich da, nimm einer mit. Manchmal ist das auch einfach ein Dienst für den Herrn. dass einer sagt, weißt du was, du hast jetzt diese wichtige Aufgabe vom Herrn bekommen, darf ich dir unterstützen? Darf ich dir helfen? Pura hat jetzt nicht an dieser Stelle gesagt, du Gideon, warum musst du jetzt immer derjenige sein, der leitet? Ich will jetzt leiten. Macht er nicht, oder? Pura war einfach bereit zu unterstützen. Er hat sich selbst in Lebensgefahr gebracht. War bereit, einfach da zu unterstützen. Und warum hat Gott das gesagt? Damit du hörst, was sie reden. Damit du hörst, was sie reden. Es ist einfach eine spannende Sache, was da gerade passiert ist. Er geht in diese Lage dann hinab und hört zu. Gott sagt, wenn du das hörst, dann wirst du stark werden. In Vers 12 wird eine kurze Beschreibung sein. Ich habe jetzt heute nicht viele PowerPoints, also hauptsächlich unsere Hauptpunkte. Vers 12, aber schau das an in euren Bibeln. Er nimmt seinen Diener, seinen Burschen mit, Pura, sie steigen hinunter, sie gehen hinunter und da steht im Vers 12, die Midianiter aber und die Amalekiter und alle Söhne des Ostens waren in die Ebene eingefallen, wie eine Menge Heuschrecken. Und ihre Kamele waren vor Menge nicht zu zählen, wie der Sand am Ufer des Meeres. Okay, so wir haben hier natürlich eine Übertreibungsform im Schreiben. Das sagt urviel. Okay? voll viel. Also, das war richtig, es war wow. Puh, du verlierst dein Atem, wenn du diese Mengen anschaust. 135.000 Kämpfer. Und da waren sie wahrscheinlich nicht alleine da als Männer. Sehr oft sind sie dann mit auch Hab und Gut und teilweise auch Familie zu solche eben Raubzüge hinausgezogen. Es war voll mit Menschen. Und wie wir auch, glaube ich, letzte Woche gesagt haben, Kamele sind, du und ich denken, ja, das sind nett, Kamele anzuschauen im Zoo. Aber damals ein Kamel war wie ein Panzer. Also wenn du als Fußsoldat gegen ein Kamel auftreten sollst, was willst du tun? Du bist ja da ziemlich hilflos gegen ein Kamel. Und sie hatten zahlreiche Kamele. Es waren voll. Und noch dazu, etwas, das wir vielleicht bis jetzt nicht so ganz mitgekriegt haben, es steht da Midianiter, Amalekiter, alle Söhne des Ostens. Es war eine Mischung von verschiedenen Völkersgruppen, die alle zusammengekommen sind, um gegen Israel zu kämpfen. Weil sie dachten, Israel ist eine leichte Beute. Israel können wir leicht einnehmen. Aber interessanterweise, sie kannten nicht unbedingt einander so gut. So ist eine bunte Mischung von Völkern, es sind zahlreiche Menschen, es sind extrem viele Kamele da und das sieht alles Gideon. Menschlich betrachtet würde man sagen, okay, dann du, Pura, gut, jetzt bin ich ermutigt, jetzt geh mal zurück. Herr, ja, warum wolltest du mich hier hinbringen? Jetzt habe ich das noch näher angeschaut und ich habe immer noch nur 300 Mann, oder? Aber Gideon folgt tatsächlich das, was Gott sagt. Und Vers 13 geht's weiter. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer den anderen einen Traum. Und ich habe ein Bild davon. Das habe ich von der KIB online bekommen. Und da siehst du vielleicht hinten, da sind die zwei Männer, Gideon und Pura. Und hier sind dann die zwei Midianitische. Das sind so wie Wächter. Die sind ganz am Rande des Lagers. Und sie reden miteinander, mitten in der Nacht. Der eine hat geschlafen und geträumt. Als nun Gideon kam, Vers 13, siehe, er erzählte einer dem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe einen Traum gehabt und siehe, ein Laib Gerstenbrot wälzte sich zum Lager der Midianiter und als er an die Zelte kam, schlug er sie und warf sie nieder, so dass sie umstürzten und er kehrte sie um, das Unterste zu Oberst und die Zelte lagen da. Davon habe ich kein Bild. Das ist ein interessanter Traum. Also wahrscheinlich haben wir auch manchmal solche Träume gehabt, wo wir denken, hä, was war das jetzt gerade? Bei diesem Traum kommt ein Laib Gerstenbrot hinunter, wurzelt den Hügel oder die umliegenden Hügel runter und fällt auf den Lager, da sind die viele Zelten und boom, boom, boom. Aber es ist nicht nur macht die platt, es hat so ein Wucht, so eine Kraft, dass die ganze Zelte in der Luft fliegen, wusch, und dann drehen sie sich um und liegen dann offen sozusagen da. Und du siehst den ganzen Inhalt der Zelte da auf einmal, liegt herum. Was ist das jetzt wohl? Gideon hört diesen Traum. Spannend aber, weil Vers 14, der mit ihm saß, ich weiß nicht, welcher das war. Übrigens, das ist ein Bild, das ist, wie sie wirklich ausgeschaut haben, damit ihr wissen wollt. Vers 14, da antwortete der andere. Der eine erzählt seinen Traum, der andere antwortet, Gideon und Pura hören zu. Das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes, des Joas. Welcher Gideon? Du, Joas, sein Sohn. Gideon, sein Schwert ist das. Des Israeliten. Und dann schau, was er sagt. Das ist ein Midianiter, das ist ein Götzendiener, der kennt den wahren Gott nicht. Und er sagt, Gott hat die Midianiter samt dem ganzen Lager in seine Hand gegeben. Okay, so was ist hier eigentlich los? Gideon steht da mit Pura, er hört diesen Traum und er hört, was die Leute da sagen. Erstens Gerstenbrot. Warum Gerstenbrot? Gerstenbrot ist eigentlich etwas, das nur die armen Leute damals gegessen haben. Gerstenbrot war nicht Weizenbrot. Weizenbrot war was für Refinierte, also das war eigentlich so teurere Sachen. Aber überlegt euch, was ist in Israel passiert wegen Midian immer wieder 7 Jahre lang? Sie waren verarmt, verzweifelt. Was konnten sie sich leisten? Schwer Weizen, es wurde alles gestohlen. Auch Israel lebte von Gerstenbrot, von dieser eigentlich Brot, das meistens nur sehr, sehr arme Leute essen. Und es ist dann hier ein klares Beispiel von Israel, Gerstenbrot. Und wer zieht in Zelten herum? Naja, mit Zelten herum, eben die Midianiter. So, hier hast du zwei Bilder, der dir dieses Traum hört, denkt sofort, ach, das muss Israel sein, das uns zerstört. Aber überlegt euch weiterhin, warum weiß so ein Mann, kennt so ein Mann Gideon? Wer ist Gideon? Was wir hier sehen, liebe Geschwister, ist etwas wirklich Tolles. Gott hat in der ganzen Zeit im Hintergrund gewirkt. Gott hat sogar unter den Midianitern Dinge getan, wovon Gideon absolut nichts wusste. Selbst er war ein bekannter, sage ich mal, Führer, Leiter unter den Midianitern. Gideon, der Sohn Joas. Wirklich spezifischer geht's nicht. Sie kannten ihn. Und was siehst du noch dazu in dieser Aussage? Hat dieser Mann zumindest, hatte er in seinem Herzen tatsächlich eine Stärke, wo er sagte, ja, den können wir leicht besiegen. Was hat er? Der hat Angst. Wo kommt das her? Der Gideon hat 300 Mann, bitte. Wer hat im Hintergrund so gewirkt, dass sogar in diese große Lager, wo so viele Midianiter und Amalekiter und Söhne des Ostens alle zusammensitzen, aber eine Angst herrscht. Das Gegenteil von Sicherheit. Das Gegenteil von, boah, das haben wir alles in der Hand. Wir sind stark, wir sind viele, wir haben so viele Kamele. Man kriegt so einen Traum und der sagt jetzt nicht, ach, was für ein Blödsinn. Hast du dir überlegt, das hier kann nicht sein. Sondern der sagt, wir sind verloren. Wir sind besiegt. Gott hat uns ausgeliefert. Wir werden sterben. Wo kommt das her? Wer hat so, wenn die das erzählen, es ist nicht ein Einzelfall. Warum hat Gott gesagt, geh hin und hör das? Wer wusste, dass gerade zu diesem Zeitpunkt über diesen Traum auch gesprochen wird? Der Gideon ging nicht hinunter und wartete dort 2 Stunden und 3 Stunden und 4 Stunden und so. Okay, Gott, warum soll ich da? Er geht hin und gleich hört er dieses Gespräch. Wer wusste, dass das passieren wird? Seht ihr, wenn Gott auf unserer Seite ist, wenn wir Gottes Weg gehen, es kann nur das passieren, was Gottes Wille entspricht. Warum? Weil Gott Gott ist. Er ist Gott. Er weiß, was auf uns zukommt. Er weiß, wann Dinge passieren wird. Er weiß, wie das auf sich auswirken wird. Und er wirkt im Hintergrund in einer Art und Weise, die wir uns gar nicht vorstellen können, weil er Gott ist. Das ist so schön. Das ist so genial. Die zeitlose Wahrheit, die wir hier sehen, ist, dass Gott immer Dinge tut, die du und ich nicht sehen, um seinen Willen voranzubringen. Gott hat dann in dieser Lage Angst verbreitet. Gott hat den Namen Gideons deutlich zu einem starken Namen gemacht. Und er hat seine ganz deutlich da gezeigt. Er wird den Sieg geben. Liebe Geschwister, wir müssen hier schon einen Punkt ein bisschen ansprechen und auch sagen, aufpassen. Damals hat er dann einen Traum bekommen, diese Männer. Heute gibt es auch besondere Leute, die sagen, wir wollen durch Träume die Führung Gottes bekommen. Wir müssen hier aufpassen. Wir müssen hier wirklich sehr aufpassen. Gott wirkte im Alten Testament sehr, sehr viel durch Träume. Wir sehen das auch in der Apostelgeschichte. Aber wie wirkt Gott heute grundsätzlich, um uns zu leiten? Brauchen wir neue Offenbarungen? Brauchen wir irgendwelche Träume? Oder haben wir die Möglichkeit, aus dem Wort Gottes und die Leitung des Geistes den Willen Gottes zu erkennen? Punkt. So, die zweite Antwort ist die richtige. Im Alten Testament auch. Und ich möchte heute uns auch ein bisschen warnen, weil es gibt viele Leute, die da draußen Prediger sind, sogar Bibellehrer sind, die aufstehen und sagen, ich habe einen Traum gehabt und jetzt Gott hat mir das gesagt. Dieses Problem fand auch im Alten Testament statt. Jeremia 23, Vers 32, da warnt Jeremia das Volk Israel. Und er sagt, siehe, ich komme über diejenigen, spricht der Herr, die Lügenträume weissagen. Und sie erzählen, und mit ihren Lügen und ihrem leichtfertigen Geschwätz mein Volk irre führen. Liebe Geschwister, diese Dinge kommen auch heute vor. Aufpassen. Auch Zechariah 10, Vers 2 sagt, denn die Teraphim haben leere Versprechungen gemacht und die Wahrsager haben Lügen geschaut und sie erzählen erlogene Träume. Erlogene Träume und spenden leeren Trost. Darum sind sie fortgelaufen wie Schafe. Sie sind im Elend, weil kein Hirte da ist. Liebe Geschwister, wir haben aber einen Hirten. Wer ist er? Jesus. Wir haben den guten Hirten. Wir haben sein Wort abgeschlossen, vollständig. Wir haben alles, sagt uns Petrus, was wir brauchen. Wir suchen keine neuen Offenbarungen, um irgendwelche Fragen zu beantworten. Wir suchen die Führung des Herrn und er gibt uns das durch sein Wort. Er ist treu. So passt bitte auf, liest nicht so eine Stelle und sag, ach, jetzt brauche ich auch einen Traum. Genauso wie, pass auf, schau dieses Gerstenbrot nicht an und sag, ach, Brot, das muss ein Bild sein von Jesus. Er ist das Brot des Lebens. Nein, das hier ist nicht ein Bild von Jesus. Okay, das ist ein Bild von Israel, von Gideon. Das ist nicht, du darfst nicht allegorisch alles auslegen. Wir legen es aus, wie sie es damals verstanden haben. Und dann wenden wir das an heute. Okay, das ist nicht Jesus, das ist Israel. Ja, war Jesus hinter Israel? Haben wir schon gesehen. Ja, das ist dann Gideon, der von zweiter Person Gottes damals berufen worden ist und ins Kampf gezogen ist. Aber hier ist nicht Brot des Lebens, hier ist eben Gerstenbrot und das ist ein Zeichen, Gott wirkt im Hintergrund, Gott tut seinen Willen. Gott wird Israel verwenden. Okay? So, was siehst du nicht, was sehe ich nicht? Vieles. Heißt aber nicht, dass Gott nicht aktiv eingreift und wirkt. Das bringt uns dann zu unserem nächsten Punkt. Was tut Gideon, nachdem er noch einmal erstarkt ist? Nachdem er ermutigt wurde? Vers 15. Als nun Gideon die Erzählung des Traumes und seine Auslegung hörte, da betete er an. Das war das Erste, was er tut. Wow. Preis dem Herrn. Lobe sei Gott. Gott ist gut. Er betet an. Er fängt an mit Anbetung. Er sagt nicht, oh, wir sind so stark. Schau, die haben meinen Namen jetzt gerade gesagt. Ja, ich bin ja berühmt. Nein. Gott ist mächtig. Er betet an. Und er kehrte wieder in das Lager Israels zurück und sprach, macht euch auf! Macht euch auf! Wieso? Denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Händen gegeben. Wann hat er sich dann eben aufgemacht? Wenn wir in Vers 19 sehen wir, dass als sie dort angekommen sind, war es ungefähr in mittleren Nachtwache. Und das soll angeblich so circa 10 Uhr am Abend sein, 22 Uhr. So, es ist Nacht. Er hat den Traum gehört. Gerade in dieser Nacht geht er zurück und sagt, der Herr hat klar gemacht. Jetzt handeln wir. Gideon führt das Volk zum Kampf gegen Midian. Reden ist nicht genug. Ist nicht genug. Was hättet ihr gedacht, wenn Gideon zurückgegangen wäre und gesagt hätte, weißt ihr, was ich da erlebt habe? Die haben sogar meinen Namen gekannt. Sie haben Angst vor uns. Und sie glauben, wir werden sie besiegen. Und das hat mir Gott alles gezeigt. Und ich verstehe es jetzt endlich. Ich habe es begriffen. Ich habe es verstanden. Oh, gehen wir schlafen. Ich fühle mich so gut. Ich bin so gelassen und ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber wann, das war ein tolles Erlebnis. So viel gelernt. Oder? Das wäre voll daneben gewesen, oder? Und er hat er auch nicht gemacht, oder? Der hat gesagt, okay, jetzt habe ich es verstanden. Der Herr hat mich getröstet, ich habe auch angebetet und jetzt müssen wir auch handeln. Jetzt müssen wir danach leben, oder? Das tun, was der Herr deutlich gemacht hat. Warum? Seine Kraft steht dahinter. Er steht auf und er handelt. Er tut tatsächlich alles. Was hat er genau gemacht? Vers 16. Fangen wir am Ende von Vers 15. Macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Und er teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen Schofarhörner in die Hand und leere Krüge und brennende Fackeln darin. Und er sprach zu ihnen, schaut auf mich und macht es ebenso. Das ist eine starke Aussage. Was tut Gideon? Er wurde vom Herrn berufen, um zu führen, um zu leiten. Und jetzt sagt er, jetzt werde ich leiten. Jetzt werde ich führen. Nicht weil ich den Sieg gebe. Hat er nicht gesagt, ich gebe euch den Sieg. Nein, er sagt hier, der Herr hat eben das Lager der Midianiter in euren Hand gegeben. Und wenn wir daran denken, Vers 11, wo er sagt, darin werden deine Hände erstarken, dass du gegen das Lager hinabziehen wirst. Wer dient dem Herrn? Wer tut den Willen des Herrn? Wir tun das. Wir leiten das. Wir leiten unsere Familienmänner. Es ist unsere Verantwortung, zu sagen, folge mir nach, so wie ich Jesus nachfolge. Wir dürfen nicht sagen, ja, schau irgendjemand anders an. Was ist unsere Berufung? Was ist unsere Verantwortung? Nehmen wir das wahr, dann stehen wir auf und sagen, okay, gehen wir den Weg gemeinsam. Liebe Frauen, genauso, was ist eure Berufung? In der Familie, nicht in der Familie. Tu das, was der Herr Jesus sagt und vertraue ihm. Manchmal ist das schwer, vor allem wenn ihr uns Männer nachfolgen müsst und tun, was wir denken. Oder vielleicht denkt ihr ein bisschen was anders. Beten, reden, gemeinsam vorwärts gehen. Dass der Herr die Ehre bekommt. Aber man muss aufstehen und muss sagen, folge mir nach. Wir können von unseren Kindern, von der nächsten Generation nichts erwarten, dass wir selbst nicht bereit sind zu tun. Selbst wenn es richtig ist. Das macht Sinn, oder? Wir müssen vorangehen. Und das, so sehen wir auch die Kraft des Herrn. Schaut auf mich und macht es ebenso. Siehe, wenn ich an den Rand des Heereslager komme, so macht auch ihr es, wie ich es mache. Vers 18. Wenn ich und alle, die mit mir sind, in das Horn stoßen, so sollt auch ihr ringsum das ganze Lager in die Hörner stoßen und rufen, für den Herrn und für den Herrn und Gideon. Er gibt ganz klare, deutliche Hinweise. Er führt und leitet. Liebe Geschwister, gestern haben wir in unserem Bibelseminar eben die Waffenrüstung Gottes betrachtet. Wir haben vieles gelernt. Okay, was tun wir jetzt konkret, um diese Dinge anzuwenden in unserem Leben, um zu leiten? Was tun wir? Wir dürfen nicht einfach solche Dinge lernen, solche Dinge erfahren, ermutigt sein und dann nach Hause gehen und alles weiter so machen, wie es immer war. Dann haben wir nicht wirklich profitiert. Gleichzeitig dürfen wir es nicht sagen, jetzt habe ich das alles gelernt, morgen muss ich perfekt sein. Was tut der Herr mit Gideon? Er führt ihn einen Schritt nach dem anderen. Einen Schritt nach dem anderen. Die Frage ist nicht, ist alles in meinem Leben vollkommen vor Gott? In Christus ist alles schon vollkommen. Ist alles aber in meinem Lebenswandel voll perfekt? Das ist Heiligung. Und wie funktioniert Heiligung? Genauso wie Erziehung. Okay? 1:1 so wie Erziehung. Schritt für Schritt. Der Herr, bist du nicht dankbar dafür? Ich meine, der Herr hat uns nicht Kinder gegeben, die voll erwachsen sind, gleich am Anfang. Das sind keine Cloning-Situationen, wo auf einmal bist du Papa und da steht dir gegenüber ein 20-Jähriger und der hat keine Ahnung. Das ist ein Baby und der wächst Schritt für Schritt. Zuerst mal muss er lernen, eben verschiedene Dinge wie gehen, überhaupt sehen zu können und alles. Es geht dann Schritt für Schritt. So ist es auch in unserem geistigen Leben. Was ist der nächste geistige Schritt? Wenn wir jetzt die Waffenrüstung betrachten, die wir letzte Woche, oder gestern meine ich, betrachten. Wie hat Gott dich angesprochen? Was darfst du ändern in deinem Leben? Welche Pläne hast du gemacht? Wie hast du dein eigenes Herz sozusagen geleitet und geführt? Und wie hast du vor, dann das anderen auch weiterzugeben? Gideon hat nicht nur zugehört, war nicht nur ermutigt, er hat dann auch gehandelt. Und das bringt uns dann zu, was dann passiert ist. Er hat die ganze Zeit im Gebet gehabt, aber Gott gibt Gideon und das Volk den Sieg. Die Frage war nie eigentlich offen. Es war immer deutlich, der Sieg gehört dem Herrn. Und jetzt gibt er das auch. Und es ist ja herrlich, wie er das auch tut. Es steht da, Gott gibt Gideon und das Volk den Sieg. Und im Vers 19, und nun Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, er teilte sie in drei Gruppen, die mussten eigentlich das ganze Lager umzingeln. Und er wusste, ich brauche dann so Helfer, die mir da mithelfen. So, es waren drei Gruppen, er hat 100 Mann mit ihm, die bei ihm waren und am Rand des Heereslagers kamen. Zu Beginn der mittleren Nachtwache, genau wie wir gesagt haben, circa 10 Uhr am Abend, als man eben die Wachen aufgestellt hatte, stießen sie in die Hörner und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Da stießen alle drei Abteilungen, also 300 Mann gleichzeitig, alle drei Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber mit ihrem linken Hand die Fackeln und in ihrer rechten Hand die Hörner zum Blasen. Und sie riefen, ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Immer wieder. So, sie haben ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Und dann sind sie hinuntergelaufen, haben begonnen zu kämpfen. Ups, falsch gelesen. Haben sie nicht gemacht. Steht gleich da auch. Was steht da? Ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Vers 21. Und jeder blieb an seinem Platz stehen, um das Lager her. Aber das ganze Lager rannte, schrie und floh. So, wer kämpft hier für Israel? Die 300 Mann stehen da einfach. Die stehen da oben umherum. Sie sehen alle diese Zelte da. Hast du mal einen Ameisenhaufen irgendwie unabsichtlich berührt? Und auf einmal kommen die ganzen Ameisen raus? Oder vielleicht, wie es bei mir einmal war, dass wir hatten so eine Waschbetonplatte in unserem Garten. Ich habe diese anders woanders hinlegen müssen. Ich habe das dann gehoben. Und unter diese Waschbetonplatten war ein Ameisenhaufen. Sie haben es nicht gemocht. Und auf einmal, was passiert da? Da wimmelt es von Ameisen. Überall. Ich finde das genial. Die Ameiseneier, die sind da und sie tragen sie herum, versuchen sie zu schützen. Gideon und seine 300 Mann stehen dann auf einmal dieser Ameisenhaufen der Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Osten wird lebendig. Sie stehen da, sie machen Lärm, sie stoßen in ihrem Schofarhörner, sie schreien, sie haben ein Fackel da und es steht da. Und die Amalekiter und die Midianiter, sie wissen nicht, was los ist. Und das Spannende ist, überlegt euch, was passiert meistens, wenn man eine Armee oder eine Gruppe von Kriegern führt? Da muss einer vorne stehen mit einem Fackel und der leitet den Weg, oder? Er zeigt, folge mir nach, das ist die Richtung. Und wie wird dann kommuniziert? Mit Hörner weit meist. Wenn man, okay, das ist jetzt der Befehl zum Angriff und so weiter. Wenn jetzt 300 Mann umherum ein Lager stehen, alle haben einen Fackel, alle haben einen Horn, alle schreien, was denken die Leute, die unten sind? Sind es 300 Mann? Sie denken, das sind 300 Anführer von wie viel? Wer weiß, wie viel Mann? So was passiert? Was passiert? Die stehen einfach da. Sie tun nichts als das, was Gideon denen gesagt hat. Und es sagt dann in Vers 22, also unten die Ranken herum, schreien, sie fliehen. 22, denn während die 300 Mann in die Hörner stießen, richtete der Herr in dem ganzen Lager das Schwert eines jeden gegen den anderen. Wer kämpfte hier? Midian gegen sich selbst. Amalek gegen Midian. Söhne des Ostens gegen Midian und Amalek. Wer bist du? Ha, du bist der Feind. Bin ich nicht. Aber wer soll das jetzt beweisen? Und jeder versucht sich selbst zu eben bewahren, zu schützen. Vers 10 in Kapitel 8 haben wir letzte Woche gesehen. Da steht, denn 120.000, die das Schwert ziehen konnten, waren gefallen. 120.000 Mann, die Kämpfer waren, starben in dieser Nacht. Und die allermeisten davon, weil sie einander bekämpft haben. Wer hat das getan? Der Herr, steht da, richtete der Herr in dem ganzen Lager das Schwert eines jeden gegen den anderen. So, wer hat für Israel gekämpft? Der Herr. Was musste Gideon tun? Am Anfang? Nur gehorchen und zuschauen. Es kommt später, wo er sie verfolgt. Aber, und das wirklich abschließt. Aber jetzt, Gott gibt den Sieg, indem Gideon einfach gehorsam tut, was Gott ihn sagt. Und dann steht Vers 23. Entschuldigung. Und das Heer floh bis, schwer auszusprechen, Beth Sitta, glaube ich, gegen Zererat bis an das Ufer von Abel Mechola bei Tabat. Und da hören wir heute auf. Sie blieben stehen, Gott gab den Sieg. Liebe Geschwister, unsere Aufgabe ist genauso, nicht einfach nur stehen zu bleiben, sondern gehorsam zu folgen und zuzulassen, dass das Wort seine Wirkung hat. Du kannst niemanden erzwingen, gläubig zu sein. Du kannst niemanden jetzt mit Gewalt oder mit Manipulation oder mit irgendwelche, ja, menschliche Methoden zu einem geistlichen Entscheidung führen. Das Einzige, was wir tun können, ist das Wort verkündigen und beten. Jesus folgen und das Wort, das tun, was in seinem Wort ist, steht, und beten und bitten, dass Gott wirkt. Und weißt du was? Gott wirkt. Gott spricht Herzen an. Gott zeigt sich Schritt für Schritt. Und wir müssen da auch ein bisschen Geduld haben. Wie lange stand Gideon da? Ganz genau wissen wir nicht. Aber damit so viele Menschen einander bekämpfen konnten, stand er, glaube ich, eine Weile da und schaute einfach zu. Und dann haben sie begonnen zu fliehen und Lager zu verlassen. Und dann, nächste Woche, schauen wir das an, sehen wir, was als nächstes passiert ist. Aber Gott hat den Sieg gegeben. Eine Frage. Ist das, wie es immer ausgeht, wenn wir Erfolg haben vor Gott? Dass alles sich so ausgeht, wie wir uns das erhofft haben? Nicht unbedingt. Pass auf. Hebräer Kapitel 11 sagt uns, dass viele haben große Taten getan, aber manche starben im Dienst. Sie waren genauso erfolgreich. Kennt ihr diese Geschichte? Also da stehen sie und kennt ihr die Geschichte von den fünf Männern, die nach Ecuador gegangen sind? Diese Männer in den 50er Jahren sind eben nach Ecuador gegangen und haben dort eigentlich einen Volksstamm mit dem Evangelium erreichen wollen. Die Auca-Indianer. Sie haben Dinge getan im Glauben und im Vertrauen auf den Herrn. Sie wussten, der Herr führt uns dorthin. Der Herr will, dass wir dieses Volksstamm das Evangelium bringen. Sie wussten aber auch, es ist mit Lebensgefahr verbunden. Viele Menschen haben gesagt, ihr seid verrückt. Da wird nichts draus werden. Dieses Volksstamm, die Auca-Indianer, sie bringen alle Leute um. Ihr werdet es nicht schaffen. Sie haben aber trotzdem den Herrn treu gefolgt. Sie waren bereit, diese Barbaren tatsächlich mit dem Evangelium zu erreichen. Aber wie ging es weiter? Sie haben einen ersten Kontakt gemacht. Und bei diesem ersten Kontakt alle fünf Männer umgebracht. Oh Mann, jetzt haben sie einen Fehler begangen. Jetzt haben sie was wirklich falsch gemacht. Wie kann sowas passieren, wenn Gott wirklich wirkt? Also, ist das, was Gott uns versprochen hat? Folge mir nach, du wirst immer so sein wie Gideon. Du stehst da, schaust zu, die Feinde bringen sich selbst um und du gehst dann heil und glorreich nach Hause, jedes Mal. Irdisch gesehen. Das passiert nicht immer so. Aber vielleicht ist auch hier ein kleines Problem mit unserem Denken. Haben die wirklich versagt? Waren sie wirklich nicht erfolgreich? Wie geht die Geschichte weiter? Die Geschichte geht weiter, dass die Frauen dieser Männer eigentlich dorthin gegangen sind. Und durch das, was die Indianer dieser Männer angetan haben, waren ihre Herzen jetzt weicher. Und jetzt erscheinen Frauen und sagen, ihr habt unsere Männer umgebracht, aber wir sind da, um euch zu helfen. Und er verschafft dann durch diese ganze Sache Gehör bei diesem Volk. Und die Menschen, die auch hier teilweise den umgebracht haben, sind zum Glauben gekommen und später waren dann Leiter in der Gemeinde. Wer hat hier Erfolg gebracht? Der Herr. Was ist Erfolg? Jetzt ist eine andere Frage. Geht dieser fünf Männer schlecht? Überlegt euch. Ist unser Leben hier auf Erden wirklich so gut im Vergleich zum Himmel? Beim Herrn sein? Ist das, wofür wir leben? Wenn wir so festhalten an diese irdischen Dinge und glauben, naja, das ist Erfolg, das Irdische, das ist, was ich brauche. Ich brauche Beziehung. Ich brauche Geld. Ich brauche Ansehen. Wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Statt zu erkennen, was ich brauche, ist Jesus. Mehr brauche ich nicht. Und ich will ihm treu folgen. Ich will, dass er im Mittelpunkt meines Lebens steht. Wenn das der Fall ist, dann habe ich wirklich Erfolg, weil das geht länger. Das dauert länger als nur dieses Leben. Das hat Auswirkungen in der Ewigkeit. Alles, was ich hier tue, natürlich will ich nicht hier in diesem Leben alles nur falsch machen und keine vernünftigen Dinge tun. Aber das, was ich tue, um Erfolg hier irdisch zu erreichen, ist zur Ehre des Herrn. Um ihm zu dienen. Um ihm treu nachfolgen zu können. Mein Bestes zu geben, um ihn zu ehren. Nicht damit ich dastehe und sage, schau mich an, ich bin so groß und so gut. Jesus ist groß und gut. Diese fünf Männer, haben ihr Leben aufgeopfert für einen Volksstamm. Und diese fünf Männer werden mit manchen dieser anderen in der Ewigkeit, eine Ewigkeit lang verbringen. Was haben sie verloren? Gar nichts. So ob es ausgeht wie Gideon oder wie John Elliot, die Frage ist nicht, was passiert, sondern bin ich treu? Folge ich den Herrn treu nach? 2. Chronik 16,9 haben wir öfters betrachtet. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde. Schaut auch hier heute in diesem Raum oder in der Live-Übertragung uns an. Er schaut in unser Herzen hinein. Er sieht alles. Er weiß alles. Er weiß, was du gestern Abend getan hast. Er weiß, was du in letzter Woche getan hast. Er weiß, welche Gedanken du pflegst. Er sieht alles. Was will er? Er durchstreift die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen. Er will seine Kraft zeigen. Er will zeigen, wie er ein Leben verändern kann. Er bietet das an. Er sagt, weißt du, du glaubst, du schaffst nichts, aber wenn ich auf deiner Seite bin, ist kein Problem. Vertraue und steh da, lass mich für dich kämpfen. Folge mir nach, sei gehorsam und ich werde das tun, was du brauchst, wirklich. Er will sich mächtig erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist die einzige Voraussetzung. Hab kein geteiltes Herz. Folge mir voll und ganz nach. Zieh die ganze Waffenrüstung an. Der böse Tag kommt, aber ich bin mit dir. Du stehst dort nie alleine. Und wenn ich auf deiner Seite bin, sozusagen sagt Gott, bist du immer in der Mehrheit. Hast du Mehrzahl. Weil ich Gott bin. So, liebe Geschwister, wir haben andere Prioritäten als was Menschen, die Jesus gar nicht kennen. Und diese Prioritäten, die schätzen wir sehr. Das ist ein Vorrecht. Was ist der nächste geistige Schritt für dich? Wozu ruft Gott dich auf? Etwas, das du sagst, unmöglich. Weißt du, mein ganzes Leben lang habe ich diese Schwierigkeit gehabt. Aber jetzt soll ich jetzt auf einmal das besiegen mit deiner Kraft? Vielleicht Gedankenprobleme. Vielleicht Lüste. Vielleicht irgendwelche Süchte. Vielleicht irgendwelche Gewohnheiten. Ist Gott wirklich so schwach, dass er uns nicht befreien kann? Wenn Gott mit uns ist und für uns kämpft, können wir nicht von ihm erwarten, dass er uns in der Heiligung weiterbringt? Die Antwort darauf ist, liebe Geschwister, was?
Ja.
Ja, das ist unser Gott. Die zeitlose Prinzipien ist, Gott wirkt im Hintergrund, der Sieg ist schon beschlossen, Jesus ist auferstanden, unsere Errettung ist sicher im Herrn Jesus Christus. Jetzt folgen wir Jesus nach, jetzt leben wir für ihn, lass uns kein geteiltes Herz in unserem Leben dulden. Und lass zu, dass er dich Schritt für Schritt leitet. Ruhe dich in dem Herrn. Unser Leitvers, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Das ist, was der Herr uns selbst gesagt hat. Mögen wir das in Anspruch nehmen und auch solche wunderbare Erfahrungen machen, wie Gideon damals. Warum tut er das? Weil er mit Gideon und mit uns sein will. Er will das. Er liebt dich. Er liebt mich. Er will uns führen und leiten. So, wenn wir unsere verschiedenen Faziten aus den letzten Wochen betrachten, hier unten ist das Neue. Gott führt uns zum versprochenen Erfolg. Aber es gibt einen Prozess dorthin. Manchmal sagen wir, ich möchte das Prozess überspringen, ich möchte nur Erfolg. Gib mir diesen Erfolg. Aber ja, ein Altar zu Baal abreißen, na, das will ich nicht. Das geht zu weit. Okay, jetzt, dass wir von 132.000 auf 300 reduzieren, nein, das geht nicht. Das mache ich nicht mit. Und gut, aber Herr, gib mir den Erfolg. Weißt du, so funktioniert es nicht. Das sind auch zeitlose Prinzipien. Gott bereitet uns vor. Und dann kommen Glaubenserprobungen, wo wir in unser Denken, auch in unser Handeln, uns dem Herrn unterordnen und sagen, Herr, alles, was du mir sagst, das tue ich. Du bist mein Herr. Du bist mein Gott. Und der Erfolg kommt nur von dir. So, ich bin dein Diener, Herr. Mach mit mir, was du willst. Ist das in deinem Herzen heute? Kennst du Jesus? Kannst du sagen, du bist sicher, dass du eines Tages beim Herrn sein wirst in der Ewigkeit, weil Jesus deine Sünden bezahlt hat?